ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Jan-Inhan Kieselhahn.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Traumaforscher, Traumatologe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Und mit Traumatologe ist in dem Fall kein Unfallchirurg gemeint, sondern Sie sind Diplom-Psychologe und Traumatherapeut. Woraus besteht denn im Wesentlichen aktuell Ihre Arbeit?
Ich beschäftige mich erstmal tatsächlich mit Menschen, die Kriege erlebt haben, aber auch die in Deutschland vielleicht irgendeinen Unfall erlebt haben und danach damit nicht umgehen können, weil sie Albträume haben, weil sie Schlafstörungen haben. Immer wieder kommen diese Bilder von diesem Ereignis. Und das führt dazu, wenn es anhaltend ist, dass sie irgendwann mal auch dann körperliche Symptome entwickeln, wie Magenschmerzen, Körperschmerzen, Kopfschmerzen, andere Dinge. Und das ist dann unsere Überlegung zu schauen, wie können wir ihnen helfen. Und je nachdem, aus welcher Kultur sie kommen, werden die Symptome anders dargestellt. Der eine hat eher Magenschmerzen, der eine aus dem arabischen Raum klagt über Leberschmerzen, aber das hat nichts mit der Leber zu tun, sondern das ist der Ausdruck von Unzufriedenheit oder emotionaler Ausdruck. Und die Kunst der Diagnostik zu erkennen, wenn Menschen aus anderer Kultur kommen, erstmal die richtige Diagnostik zu stellen, aber gleichzeitig dann zu schauen, mit welchen Ressourcen kommen sie denn? Welche Resilienz haben sie? Wie können wir ihre kulturelle, religiöse, wie auch immer, Ressourcen nutzen, damit sie wieder in der Lage sind, mit diesem Trauma zurechtzukommen? Und da forschen wir bis zu Epigenetik, indem wir sagen, wir wollen mehr in die Tiefe gehen, wir wollen mehr verstehen, damit wir denen auch wirklich gut helfen können.
Also das heißt, viele Menschen hier in Baden-Württemberg kennen Sie ja vielleicht auch vom Landesaufnahmeprogramm. Vor knapp 10 Jahren haben Sie geholfen, vielen Jesidinnen hier in Baden-Württemberg Fuß zu fassen. Und Sie sind dann so zwischen Forschungsarbeit und dann aber auch direkt mit den Menschen in Kontakt. Also Sie machen auch selber die Therapie?
Also ich leite noch eine psychosomatische, transkulturelle psychosomatische Abteilung in Donaueschingen. Dort haben wir 30 Betten, in denen Menschen aus ganz Deutschland, die Arabisch sprechen, die Türkisch sprechen, die Kurdisch sprechen, Persisch sprechen, aber leider nicht in der Lage sind, ausreichend Deutsch mit deutschen Psychiatern oder Psychotherapeuten zu machen, dann kommen sie zu uns. Dort haben wir ein Team. Ich leite diese Abteilung und dort behandeln wir auch die Menschen im Irak. Bei den Jesiden auch die letzten 10 Jahre habe ich auch immer wieder sie behandelt, weil das einfach auch meine Expertise ist. Ich die Erfahrung aus diesen Ländern mitgebracht habe und gerade bei schwer Traumatisierten muss man hochsensibel sein, um auch sie nicht zu retraumatisieren, wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Oder wenn sie bei der Polizei Aussagen machen oder bei Gerichten, dann kann es schon schwierig sein, dass plötzlich Menschen sich in ihrem Gedächtnis im Krieg befinden. Und da können wir ihnen helfen, damit umzugehen.
Ja, das sprechen wir gleich noch sehr viel genauer an, das Thema Traumatisierung, wie man damit umgeht. Sie sind selbst 1973 mit ihren kurdischen Eltern nach Deutschland gekommen. Sie haben Psychologie studiert, später noch Orientalistik studiert, waren in den USA, haben geforscht, eine Psychotherapeutenausbildung gemacht, sind 2-mal promoviert. Sie hätten alles Mögliche machen können. Wie sind Sie denn zu der Arbeit gekommen, die Sie jetzt machen?
Ich glaube, es gibt 2 Ereignisse in meinem Leben, die für mich wichtig waren. Das eine war 1988, gab es einen Giftgasangriff durch Saddam Hussein auf die Kurden, bei der 5000 Menschen getötet worden sind. Ich war damals Student und hatte gerade angefangen zu studieren und habe die Bilder gesehen im Fernsehen. Und das hat mich sehr gefasst, warum Menschen sowas tun. Also wie kann jemand auf die Idee kommen, einfach mit einem Gasangriff 5000 Menschen innerhalb von wenigen Minuten zu töten. Und was passiert mit den Menschen? Das hat mich getrieben. Und das andere Ereignis war tatsächlich in den USA, hatte ich mit Kindern aus Südamerika zu tun, die nach Amerika geflohen sind und hatte da angefangen, Interviews mit denen zu führen. Und die Kinder haben sich anders verhalten als meine Kindheit oder die Kinder, die ich kannte. Und diese beiden Ereignisse haben mich bis heute getrieben, zu verstehen, warum Menschen Gewalt anwenden und was passiert mit den Menschen, woher kommt diese Form von Gewalt. Aber auch auf der anderen Seite habe ich viel bei Kindern auch gesehen, die trotz Gewalt so viel Hoffnung ausstrahlen, so viel Energie haben und sagen, wir wollen zur Schule gehen, wir wollen Arzt werden, wir wollen eine Ausbildung machen. Und diese beiden Aspekte haben mich nicht losgelassen. Und bis heute bin ich dabei.
Psychologe und Traumaforscher Professor Jan-Inhan Kieselhahn ist bei uns in SWR1. Leute, Herr Kieselhahn, Sie haben gerade Ihre Motivationen genannt, warum Sie die Arbeit machen, die Sie machen. Unter anderem war das ein Giftgasangriff im Irak, also im Nordirak, auf Kurden Ende der 80er Jahre. Und wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, Herr Kieselhahn, eigentlich hat sich nicht wirklich was an solchen Dingen verändert. Das gibt es leider alles immer noch. Frustriert Sie das manchmal?
Ja, natürlich, weil wir auf der anderen Seite eigentlich geistig, intellektuell mäßig, wenn wir die Menschheitsgeschichte uns anschauen, weitergekommen sind. Also das heißt, wir wissen, dass Unrecht getan wird. Wir wissen, dass die Kriege eigentlich nichts bringen. In meinen Studien kann ich nachweisen, dass der Soldat, der tötet und das Opfer, das leidet und gefoltert wird, genauso eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Das heißt, im Ergebnis wird eine Gemeinschaft oder die Welt traumatisiert und deren Folgen können sehr lang anhaltend sein. Das heißt, wir verhalten uns im Augenblick sehr ungesund und paradox. Das, was unser gesunder Menschenverstand eigentlich weiß, tun wir genau das andere, das Gegenteil. Aber dadurch sind wir getrieben, wir sind noch nicht so weit. Sobald es Krisen gibt, das haben wir auch in der Pandemie erlebt, erleben wir Regressionen. Das heißt, wir verfallen in alten Verhaltensformen, die über Jahrtausende biologisch bei uns sind. Das heißt, wir gehen in uns zurück, wir kriegen Angst, wir werden vielleicht wütend, weil wir nicht verstanden werden. Und dann sogar in verschiedenen Formen haben wir ja auch gesehen, ich gebe mir mal gerne dieses Beispiel des berühmten Toilettenpapiers während der Pandemie, dass sie im Kaufladen, in den Einkauf Häusern sich um Toilettenpapier streiten. Es ging ja nicht um das Toilettenpapier, sondern es ging um eine tief sitzende Angst, dass mir was weggenommen wird oder ich nichts habe. Das heißt, wir haben noch nicht diese Sicherheit und die Angst prägt uns. Und diese Angst, die uns prägt, führt eben tatsächlich dazu, dass bestimmte Personen, Autokraten, wie auch immer, dann mit unserer Angst spielen, die Gesellschaft spalten und dann auch Kriege legitimieren, wie wir es in Ukraine erleben, wie wir es in Israel, Palästina erleben, in vielen anderen Ländern der Welt, in Deutschland, dass wir eine gespaltene Gesellschaft haben. Und der Urtrieb ist tatsächlich, dass zum Beispiel unter anderem die AfD sehr gut verstanden hat, mit unserer Angst zu spielen.
Ja.
Und das führt dazu, dass Unsicherheit herrscht. Und dann
aber ist das, was Sie beschreiben, nicht auch im besten Sinne, also so ein gewisser Egoismus, der da durchscheint, der natürlich negativ ist, aber auch irgendwie im besten Sinne menschlich?
Es ist menschlich, aber zum Teil irrational. Das heißt, in Deutschland müssen wir im Augenblick nicht befürchten, dass wir hungern. In Deutschland müssen wir nicht an der Straße uns umdrehen, dass eine Bombe hochgeht. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich in Kriegsgebieten arbeite. Und wir haben 2014/15 im Nordirak 30 Kilometer von der IS-Front gearbeitet, in dem die Bomben hochkamen. Und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland kam und in Frankfurt gelandet bin, dann merkte ich, wie mein Körper sich plötzlich entspannt, weil diese Anspannung weg war und ich muss keine Angst haben.
Es gibt so viele Kriege, Krisen, Konflikte wie eigentlich noch nie zuvor auf der Welt. Also es scheint so, wenn man die Nachrichtenüberblicke verfolgt, immer heftiger zu werden alles. Wenn man auf die Ukraine schaut, Sie haben es selbst gesagt, Gazastreifen, Sudan, Kongo, man kann auch nach Afrika schauen, man kann überall hinschauen auf der Welt. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Arbeit dadurch an Bedeutung gewinnt?
Ja, das eine ist ja nicht nur diese individuelle, das heißt, dass wir einen Patient vor uns haben, der traumatisiert, sondern ich frage mich immer, was bringt dazu, dass wir traumatisierte Menschen haben? Wie geht die Gesellschaft damit um? Und wir wissen, dass aufgrund von politischen Krisen im Augenblick die WHO davon ausgeht, dass 1,2 Millionen Menschen an psychischen Erkrankungen leiden aufgrund der politischen Krisen, weil sie sich unsicher fühlen, weil sie Angst haben, weil sie vielleicht ihren Job verlieren. 33% haben eine Depression, über 28% haben eine Angststörung und verschiedene andere Erkrankungen. Das heißt, die unmittelbaren politischen Krisen führen dazu, dass die Menschen unsicher werden, dass sie Ängste bekommen und dann im Endeffekt tatsächlich wir auch eine traumatisierte Gesellschaft entwickeln können, wenn wir das nicht vorzeitig erkennen. Und das ist für mich natürlich wichtig zu sagen, erstmal auch an die Politik. Das, was ihr macht, hat nicht nur einen politischen Einfluss, einen wirtschaftlichen Einfluss, sondern es führt dazu, dass die Menschen ungesund werden. Und wenn wir keine gesunde Gesellschaft haben, werden wir die nächste Generation von Politikern haben, die auch nicht gesund, rational denken können. Und dann haben wir die neue Krise, die uns in der nächsten Generation erwartet.
Große Anerkennung, Herr Gabs, für Psychologe und Traumaforscher Jan-Ilhan Kieselhahn vor 10 Tagen. Da wurde Ihnen das Bundesverdienstkreuz am Bande für Ihre, Zitat, herausragenden Verdienste in Forschung und humanitärer Arbeit auf dem Gebiet der Psychotraumatologie verliehen. Was bedeutet für jemanden wie Sie, für einen Wissenschaftler, der Sie einer sind, so eine Auszeichnung?
Ja, für mich war es mal eine große Ehre, dass sogar durch eine Sonderveranstaltung eine solche Zeremonienverleihung durchgeführt worden sind. Vertreter der Botschaft aus den USA, aus Großbritannien, England, Frankreich waren dabei, viele Bundestagsabgeordnete. Und es ist eine Anerkennung nicht nur meiner persönlichen Arbeit, sondern eine Anerkennung, dass viel Leid auf der Welt gibt und durch Forschung wir Mittel versuchen zu helfen und zu heilen. Weil wir vergessen sehr häufig, dass das Trauma nicht damit endet mit dem letzten Schuss des Krieges, sondern das Trauma geht ja weiter. Das ist in unseren Erinnerungen, das ist in unserem Körper, das ist in der Familie, das ist in der Gesellschaft. Und wir müssen schauen, wie wir Wege finden können, indem wir dem Einzelnen helfen können, wieder Perspektive fürs Leben zu haben, wieder Hoffnung zu haben, aber gleichzeitig auch, wie die Gesellschaft aufgeklärt wird, in schweren Zeiten zusammenzuhalten und auch zu verstehen, dass die Menschheit immer in schweren Zeiten durchgegangen ist. Es gab immer Katastrophen, seit es die Menschheitsgeschichte gibt. Und irgendwie haben wir uns als Menschen auch zusammengerauft. Das heißt, ich konzentriere mich in der Forschung nicht auf das Leid, sondern ich schaue, warum leben die Menschen immer noch und überleben, was ist die Kraft, die ihnen gegeben hat, damit umzugehen. Wenn wir diese Ressource und Resilienz verstehen, können wir vielleicht bessere Methoden entwickeln, indem wir Menschen helfen.
Ja, Sie haben vorhin auch gesagt, also es gibt mehr Krankheitsausprägung, ausgelöst durch Trauma, mehr posttraumatische Belastungsstörung, mehr Angststörung, mehr Depressionen in der Gesellschaft. Liegt es auch daran, dass wir solche Dinge vielleicht eher diagnostizieren als früher und daran angeschlossen dann natürlich auch die Frage, ist es überhaupt gut, mehr darüber zu reden?
Ja, es ist wichtig, erstmal darüber zu reden, aber wenn wir uns die Datenlage den letzten 50, 60 Jahren anschauen, können wir schon sehen, dass es vermehrt oder gestiegen ist. Gerade in der westlichen Welt die Anzahl der Depressionen. Wir haben in Krisen jetzt auch in der Pandemie gesehen, die Zahl der häuslichen Gewalt, vor allem gegen Frauen und Kinder. Und die bleibt natürlich nicht ohne Einfluss, wenn ein Kind geschlagen wird, wenn eine Frau von ihrem Mann geschlagen und sich nicht wehren kann. Was passiert denn dann? Dann geht man in sich hinein, man hat keine Perspektive, man ist traurig, man ist verärgert und machtlos. Und dann fängt an eben tatsächlich, dass wir unter psychischen Erkrankungen beginnen zu leiden. Das heißt, aufgrund der zunehmenden Krisen, angefangen von den politischen, von den wirtschaftlichen und auch von dem Klima, was wir als neuen Ergebnissen sehen, beeinflusst das sehr stark unsere psychischen Befindlichkeit. Und wenn wir dagegen nichts machen, werden die Zahlen noch stärker steigen. Deswegen ist es auch eine Warnung, rechtzeitig präventiv Dinge zu entwickeln, damit wir weiterhin eine gesunde Gesellschaft haben.
Da sprechen Sie was an, also sich machtlos fühlen oder eben nicht. Das zeigt sich gerade zum Beispiel in der Türkei. War für Sie sicherlich auch eine besondere Ehrung, aufgrund auch Ihrer persönlichen Geschichte, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen. Sie kommen aus dem Südosten der Türkei, aus Batman. Jetzt hat der aussichtsreichste Kandidat der Opposition für die kommende Präsidentschaftswahl, ehemalige Bürgermeister inzwischen von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, der ist verhaftet worden und seitdem protestieren da Hunderttausende in Istanbul und anderswo in der Türkei. Sind das Menschen, die sich bisher machtlos gefühlt haben und sich jetzt ermächtigen, kann man das so sagen?
Das ist sicherlich ein Aufschrei von Hilflosigkeit. Das ist vielleicht auch der Unterscheidung in den kurdischen Teilen. Ich bin Kurde, komme aus dem kurdischen Teil in der Türkei. Dort ist es seit der Gründung der Türkei leider nicht anders. Das heißt, ihre Identität war nicht erlaubt. Sie durften teilweise nicht Kurdisch sprechen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meiner Großmutter in die Stadt ging und ich nur Kurdisch sprach. Und sie sagte, sprich jetzt hier nicht, weil wenn die das mitbekommen, kriegen wir Ärger. Also das ist sozusagen die Ausgangssituation.
Also Kurdisch wurde nur zu Hause gesprochen?
Wurde nur zu Hause gesprochen.
Das ist heute nicht anders, oder?
Das ist heute offiziell noch nicht erlaubt, aber durchaus etwas besser geworden, muss man fairerweise sagen. Und dann haben wir den westlichen Teil, in dem bis zu Erdogans Macht eher sehr säkulär war, aber doch das Militär im Vordergrund sehr stark stand. Und dann kam eben Erdogan mit vielen, vielen Versprechen, mit vielen Hoffnungen auch zu Anfang. Und man merkte, dass er sich stärker islamisiert, was sehr typisch, untypisch ist für die Türkei, die ein säkulärer Staat war, die eine Ideologie des Kemalismus vertrat, nach außen war, aber gleichzeitig die Minderheiten unterdrückte. Und jetzt ist es überraschend, dass plötzlich das ganze System komplett geändert worden ist. Das heißt, wir haben einen Autokraten, der das Militär beherrscht, der das Parlament beherrscht, hat der Journalisten verhaftet, der Bürgermeister entmachtet nicht nur Ekrem İmamoğlu, sondern wir haben
gerade in der Gegend im Südosten der Türkei
in Diyarbakir, in Van,
kurdische Bürgermeister
sind abgesetzt worden. Und das ist irgendwo glauben die Leute, und das ist der zweite Aspekt, ist die wirtschaftliche Situation, dass die Inflationsrate extrem gestiegen ist, dass die Menschen sich nichts mehr kaufen können, die Studenten werden verhaftet, dass dann irgendwann mal die Leute sagen, es reicht uns. Und vielleicht war das so der Tropfen auf dem heißen Stein, der jetzt irgendwo die Leute gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit. Und trotzdem mache ich mir sehr viele Sorgen. Menschen wie Erdogan, die an der Macht sind, weiterhin vielleicht noch das dritte Mal Präsident bleiben wollen, kämpfen um ihre Macht. Weil umgekehrt bedeutet das, wenn er nicht an der Macht ist, müsste man eigentlich ihn irgendwann mal verhaften. Mhm. Aufgrund Korruption, aufgrund von Machtverhältnissen, aufgrund zu unrechten Verhaftungen von Menschen, die das nicht verdienen. Leute sind 10, 20 Jahre im Gefängnis ohne irgendein Urteil. Und das kann nicht sein. Und deswegen wird diese Situation in der Türkei sicherlich noch zuspitzen.
Einen ganz persönlichen Blick auf die Proteste aktuell in der Türkei nach der Verhaftung des ehemaligen Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, den machen wir heute mit Jan İlhan Kizilhan, Traumaforscher von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, heute in SWR1, Leute. Sie haben gerade gesagt, so einen ganz persönlichen Blick auch darauf geworfen, wie Sie diese Proteste wahrnehmen. Was glauben Sie? Also jetzt aktuell ist ja so ein bisschen Pause, denn in der Türkei ist Bayram, also das heißt, die haben sowas wie Weihnachten. Und es ist ein bisschen so, als hätten hier Proteste stattgefunden bis zum 23. Dezember und der Bundeskanzler sagt, wir machen noch einen dritten und einen vierten Weihnachtsfeiertag.
Ja, und genau so hat der Präsident in der Türkei Erdogan einfach 2 Tage verlängert. Auch vielleicht in der Hoffnung, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt. Das ist ja ein Tag der Enthaltsamkeit, dass man die Familien besucht. Dann denkt man weniger an Protesten, weil es einfach ein sehr wichtiger Tag ist. Und Menschen werden auch zu diesen Feiertagen, gerade islamische Menschen, sehr ruhig. Für sie ist Enthaltsamkeit wichtig, ist Barmherzigkeit, Liebe. Und dann denkt man vielleicht weniger. Und je länger man vielleicht das verlängert, hat man eben die Hoffnung, dass vielleicht die Proteste dann zurückgehen werden. Und er versucht das im Augenblick, das muss man auch sagen, auszuhalten. Auch er hätte auch die ganzen Proteste jetzt, fast 2 Millionen Menschen gehen auf die Straße, ist ja einer der größten Demonstrationen überhaupt in den letzten 10 Jahren in der türkischen Geschichte gewesen. Wir haben bei Gazi Park diese Demonstrationen, die brutal niedergeschlagen worden sind. Und im Augenblick ist man so auf einer abwartenden Tendenz, dass sich vielleicht das widerlegt. Und dann kommt der Alltag wieder.
Ja, weil man offensichtlich auch überrascht war. Also und interessant ist ja auch, es gab vor kurzem eine Annäherung an die kurdische Bevölkerung. Auch der Besuch auf der Gefängnisinsel, in der PKK-Chef Öcalan festsitzt und jetzt der Aufruf zur Waffenniederlegung und Auflösung. Ist das alles Zufall? Kommt das zufällig alles?
Nein, natürlich. Das ist sicherlich von weiter Hand geplant. Öcalan ist seit 25 Jahren in dem Gefängnis. Das heißt, sie haben regelmäßigen Kontakt mit dem türkischen Geheimdienst, mit den bestimmten Sicherheitsrat, die mit ihm sprechen und ihn versuchen zu überzeugen. Und scheinbar sind sie erfolgreich gewesen. Wobei ich persönlich auch richtig finde, dass Waffen niedergelegt werden, sondern man muss mit politischen Mitteln versuchen, in der Türkei für seine Rechte einzusetzen. Aber hier geht es aus meiner Sicht man muss die Verfassung ändern, damit Erdogan ein drittes Mal Präsident werden kann. Und da braucht man die Stimmen der Kurden und es geht um Syrien. Das heißt, die Kurden in Syrien, sie nennen es Rojava, haben durch die PKK und seit der IS mit der USA dort eine Region geschaffen, in dem sie relativ selbstverwaltend dort regieren. Und man hat Angst, dass ein zweites Nordirak entsteht. Also Nordirak, da gibt es die Regionalregierung Kurdistan mit einem eigenen Parlament und Ministerpräsidenten und Präsidenten, die relativ selbstverwaltend im Irak sind. Und so könnte eine Aspiration oder Inspiration entstehen. Wir wollen das Gleiche in Syrien mit der neuen Regierung. Und das könnte natürlich den Wunsch auch der Kurden in der Türkei, wo immerhin über 25 Millionen Menschen dort leben, dass sie sagen, wir wollen auch sowas. Insofern glaube ich, ist das die Unterbindung dieses und gleichzeitig auch die Verhinderung eines kurdischen Regionalregierung in Syrien. Mhm. Und gleichzeitig würde es natürlich erfolgreich sein, wenn man die Waffen niederlegt. Und seit 40 Jahren gegen die PKK hat man gekämpft und war nicht erfolgreich. Und das wäre für Erdogan auch ein großer Erfolg.
Schauen wir mal in die Glaskugel. Was glauben Sie, trotz Verlängerung der Feierlichkeiten, wohin wird das führen mit den Massenprotesten in der Türkei?
Die Türkei, vor allem die Regierung, wird mit aller Macht versuchen, die demokratische Parteien dort zu spalten, vor allem die CHP, die Sozialdemokratische Partei, und wird versuchen, dort auch neue Akteure zu unterstützen, damit sie das wieder unter Kontrolle bekommen wird. Also sie wird mit aller Macht versuchen, wieder Kontrolle zu haben. Es wird davon abhängen, nicht von der CHP aus meiner Sicht, sondern eher von der studentischen Bewegung und von der Bevölkerung, wie weit sie dann irgendwann mal jetzt wieder aufhören. Wir haben immer diese Phasen der Höhepunkte und dann kommt irgendeine Resignation, wo man sagt, wir können ja eh nichts machen. Und das ist das, was gerade aus meiner Sicht kommen wird, dass da nicht die Aufstände noch größer werden.
SWR1 Leute am Dienstagvormittag mit dem Psychologen und Traumaforscher Professor Jan-Ilhan Kieseland von der Deutschen Dualen Hochschule, warum sage ich immer Deutsch? Duale Hochschule Baden-Württemberg. Am vergangenen Freitag, da gab es ein Erdbeben, Herr Kieseland, in Myanmar und Thailand. Nach aktuellem Stand vermutlich mehr als 2000 Todesopfer. Es werden sicherlich noch sehr viel mehr werden. Allein in Myanmar knapp 4000 Verletzte und natürlich unzählige Traumatisierte. Sie sind ja Traumatherapeut. Wie schwer können solche Ereignisse Menschen belasten? Ja,
das haben wir hautnah in Syrien und in der Türkei 2023 erlebt. Allein in der Türkei geht man von 50.000 Toten mehr, in Syrien auch eine ähnliche Zahl. Und wir haben damals auch Fachkräfte direkt unmittelbar aus der Türkei in Syrien hier nach Stuttgart gebracht und sie ausgebildet, wie man in der Notfallpsychologie, wenn jemand gerade den Liebsten verloren hat oder er auf der Straße liegt, ihn einfach ein Zelt bringt, eine Decke bringt, etwas Wasser gibt, mit jemandem spricht, damit sie nicht allein sind. Also unsere Studie in der Türkei und Syrien haben gesagt, dass etwa 23-24% der Menschen dann an einer posttraumatischen Belastungsstörung erstmal leiden. Das ist eine Akutsituation, weil sie einfach orientierungslos sind, hilflos sind, sie haben ihren Liebsten verloren. Dann hängt es viel davon ab, wie weit Fachkräfte, Leute sich um die Menschen kümmern. Wir können da vielleicht haben, wir brauchen da keinen Psychiater oder keinen Traumatherapeuten, aber die Menschen dürfen nicht alleine gelassen werden. Und das sehe ich gerade auch für Myanmar als ganz wichtig, dass Hilfskräfte dort sind, ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind und ihnen helfen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, ihnen die Möglichkeit geben, dass sie etwas unter einem Dach haben, etwas Nahrung, etwas Essen haben. Und dann in 2-3 Monaten werden wir als Therapeuten dann sehen, wer es irgendwie geschafft hat. Aber wir gehen davon aus, dass etwa 30% dann wirklich auch psychologische Hilfe brauchen. Das ist auch für Myanmar zu erwarten.
Genau, also das Erdbeben in der Türkei und Syrien, das ist etwas über 2 Jahre her. Jetzt haben wir ganz aktuell das in Myanmar, daran kann man es ganz gut abmachen. Mhm. Was ist in der Akutphase und was kommt auf die lange Zeit? Das heißt, Ihre Berufszunft wäre jetzt noch gar nicht in Myanmar so gefragt, wenn die Leute noch Angst haben, wenn sie auf Fußballfeldern draußen schlafen. Worauf kommt es da jetzt in der akuten Phase mehr an?
Also das ist die Ersthilfe, wir nennen es Notfallpsychologie. Das heißt, hier würden Psychologen, Sozialarbeitende, auch die in Traumapädagogik ausgebildet sind zum Beispiel, würden unmittelbar in Kontakt mit den Menschen treten. Mit den Psychiatern, die Diagnostik machen, gibt es eine Gefahr, dass er vielleicht schon so schwer traumatisiert ist, dass er orientierungslos ist, dass er nicht weiß, wer er heißt. Es gibt zum Beispiel Amnesien, dass man sich nicht mehr erinnert aufgrund des Schockzustandes, das man erfahren hat. Und dann muss man schauen, braucht jemand jetzt eine Krankenhausbehandlung, eine akute Behandlung, oder können wir ihn, wenn wir ein Zelt haben oder ein Lager haben, ihn erstmal dorthin bringen? Und aber regelmäßig im Kontakt mit denen sein, zu fragen, wie es denen geht. Manche wollen suchen nach Verwandten oder ein Telefonat organisieren, dass sie vielleicht gehört haben, ah, mein Kind hat doch überlebt, aber ist irgendwo anders. Also hier geht es viel um Sicherheit zu vermitteln, bei ihnen zu sein. Und wenn sie Hilfe brauchen, dass sie jemanden zu sprechen haben. Und wie gesagt, das andere ist tatsächlich, eine warme Decke zu haben, etwas Wasser zu haben, etwas Nahrung zu haben. Und das wird etwa 2-3 Wochen dauern. Und in dieser Phase werden sich einige stabilisieren, wenn man ihnen wieder Hoffnung gibt, wenn sie irgendwo wieder zurückkehren können, wenn sie vielleicht irgendwo Unterschlupf bekommen. Und etwa ab 3 Monaten werden wir sehen, ob sie tatsächlich dann eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Post heißt ja danach. Etwa ab 3 Monaten, 6 Monaten sagt man, wenn dann sie immer noch sich damit beschäftigen, Albträume haben, sogenannte Flashbacks, plötzlich einschießende Gedanken, Ängste entwickelt haben, dann brauchen sie eine professionelle Hilfe.
Es gab eine Studie von Psychologen, die haben 121 Überlebende eines starken Erdbebens auf der Insel Cephalonia in den 50er Jahren befragt. Und damals war das Erdbeben, als die Befragung war, schon 50 Jahre her. Und viele Befragte, die hatten das Geschehene noch genau vor Augen.
Das sind Traumafolgestörungen. Das heißt, aufgrund des Traumereignisses kommen die Folgestörungen. Es kann sein, dass sie sogenannte Trigger haben, das heißt so Reize. Sie lesen etwas über ein Erdbeben oder plötzlich kommt ein lauter LKW, der den Boden ein bisschen zum Wackeln bringt. Mhm. Dann ist plötzlich das Gehirn hochaktiv und erinnert sich an diese Trauma. Und dann reagieren sie auch emotional, dass sie vielleicht Ängste in dem Augenblick haben. Also das heißt, das Trauma wird nie vergessen. Das Trauma kann kontrolliert werden, das Trauma. Und das ist unsere Aufgabe als Therapeutinnen, zu sagen, die Symptome, die Sie haben, dürfen Sie nicht kontrollieren. Dass die Symptome entscheiden, ob Sie Schlafstörungen haben, ob Sie Angst haben, ob Sie auf den Boden fallen, jetzt in Ohnmacht sind. Sondern wir können Ihnen beibringen, diese Symptome zu kontrollieren. Aber diese Erinnerungen sind ein Teil Ihres Lebens und bleiben, aber Sie können lernen, damit zu leben.
Aktuell gab es das Erdbeben in Myanmar und Thailand. Und vor etwas über 2 Jahren, da gab es ein schweres Erdbeben in der Geburtsregion unseres heutigen Gastes von Psychologe und Traumaforscher Professor Jan Inan Kiesel. Ihre Geburtsstadt Batman im Südosten der Türkei, die war auch betroffen vom Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Wie langfristig sitzt so ein Trauma für die Menschen, für die Betroffenen dort in der Region?
Unmittelbar ist es natürlich erstmal ein Schockzustand. Das heißt, die Leute haben einfach Angst, sie haben alles verloren, alles ist zerstört. Und eine Naturkatastrophe kann man auch nicht kontrollieren. Man weiß nicht, ob Nachbeben kommen und wann wieder das nächste Mal ist. Das heißt, es ist eine ständige Angst, es könnte wiederkommen. Dann hängt es tatsächlich viel davon ab, wie ein Staat damit umgeht. Ob man ihnen schnell Hilfe zukommen lässt, indem man ihnen signalisiert, ihr seid nicht alleine, indem vielleicht auch man zulässt, dass internationale Hilfe kommt. Und dann sehen wir tatsächlich, wenn die Leute in dem Augenblick ihnen viel geholfen wird, dass sie in einer solchen schweren Zeit und Trauer auch bereit sind, mit dem schweren Trauma zurechtzukommen. Wenn sie aber im Stich gelassen werden oder wenn wir uns in Syrien die Strukturen angeschaut haben, es war ein Bürgerkrieg, es gab keine Hilfen, die Leute waren auf sich alleine gelassen. Viele der Kurden im Osten sagten, ja, die türkische Regierung hilft uns nicht, weil wir Kurden sind. Wir haben später eine Studie gemacht, in dem das tatsächlich zeigte, dass es keinen Unterschied gab, ob es Aleviten waren, Sunniten oder Kurden, sondern sie hatten das Gefühl, irgendwo nicht, dass ihnen nicht geholfen wird.
Da sind wir wieder beim Gefühl der Hilflosigkeit.
Genau.
Sie haben ja vorhin diese traumabedingten Folgestörungen angesprochen. Können die eigentlich auch Helferinnen, Helfer und Angehörige erleiden, die vielleicht selbst gar nicht direkt vom Erdbeben betroffen sind?
Ja, wir nennen sie sekundäre Traumatisierung. Das heißt, die Polizei, technische Hilfswerk, Feuerwehr, aber auch unmittelbar Leute, die das gar nicht beobachtet haben. Das haben wir zum Teil ja auch hier in Deutschland beobachtet. Leute, die Verwandte, Familie in der Türkei oder in Syrien hatten, die dann am Telefon hingen, nicht helfen konnten, zum Teil Schreie mithörten. Dann bekommen sie ähnliche Traumatisierungssymptome, dass sie auch Schlafstörungen haben, dass sie unruhig sind, sie machen sich Sorgen um die Familie. Und viele von denen haben wir tatsächlich auch hier in Deutschland in der Folge dann auch behandeln müssen, weil sie mit diesen Gefühlen, die so sie überwältigt haben, dass sie keine Kontrolle mehr darüber hatten, Behandlung bedürfen. Also es gibt immer auch eine sekundäre Traumatisierung, bedeutet, man muss das nicht unbedingt selber gesehen haben, aber vom Hören oder Beobachten kann man auch psychisch tatsächlich eine Folge von Traumastörungen entwickeln.
Sprechen wir mal über die direkt Betroffenen. Also es gibt ja so Mechanismen, Dinge, also Bewältigungsstrategien, Coping-Mechanismen nennt man das auch, die man im Alltag, die einen im Alltag gar nicht erkennen lassen, dass das Gegenüber vielleicht auch schwer traumatisiert ist. Wie legt man sowas frei?
Das hängt viel von individuell von den Menschen ab, wie Sie sagten, gerade welche Bewältigungsstrategien ich habe. Wie gesagt, es gibt im Krieg zum Beispiel Menschen, die zu 50% die Krieg erlebt haben, 50%, die haben keine Traumastörung.
Das heißt, sie haben. Da können sie auch nichts freilegen.
die haben einfach eine Stärke, eine Resilienz, die biologisch an ist, die sagen, wir können damit besser umgehen, aber 50% können eben nicht damit umgehen. Wir haben hier auch eine Studie von Antonowski, die Holocaust-Opfer untersucht hat. Und sie haben alle das Gleiche erlebt, aber 70% haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist nicht überraschend für uns alle gewesen. Aber eben 30% haben es nicht. Und diese 30% sind interessant. Welche Stärke haben sie, die biologisch als Resilienz eben auch definiert wird? Worauf können wir lernen? Auf der einen Seite sind, wenn wir keine Psychotherapeuten haben, wenn wir keine Ärzte haben, ist das Wichtigste, dass die Community diese Personen unterstützt. Mhm. Dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht alleine, sie werden unterstützt und man versteht sie, warum sie diese Erkrankung gerade haben oder mit der Situation nicht zurecht haben. Und dann kann man sie mit unterstützen und sie stärken, lernen, damit umzugehen.
SWR1-Leute, heute Vormittag mit Psychologe und Traumaforscher Jan-Ilhan Kieselhahn von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Herr Kieselhahn, wie erkenne ich eigentlich, ob ein Mensch traumatisiert ist? Also, weil man könnte ja schon sagen, so im alltäglichen Sprachgebrauch gehen wir mit diesem Begriff etwas inflationär um. Traumatisiert bin ich ja schon fast, wenn ich mit meiner Mutter Streit hatte.
Ja, das ist richtig. Traumatisiert kann man durch irgendein Ereignis sein, das erstmal einen schockiert und man nicht damit zurechtkommt. Das kann sein, dass man vielleicht 1-2 Tage damit sich beschäftigt, aber es hat noch keinen klinischen Wert, deswegen bin ich nicht krank. Und viele dieser Traumaereignisse können sein, dass sie Menschen relativ gut damit umgehen. Erst wenn es anfängt, dass sie sich ständig wieder daran erinnern und diese Erinnerung nicht loswerden, sowohl nicht nur nachts, auch tagsüber. Sie gehen auf der Straße und sehen eine Person, die erinnert vielleicht an den Täter. Und dann reagieren sie emotional mit Ängsten. Das heißt, ihr ganzes Leben beginnt sich nur mit dem Trauma zu beschäftigen, das vielleicht 10 Jahre zurückliegt. Sie kommen aber aus diesem Teufelskreislauf der Erinnerungen, der Reaktion, der Ängste und Unsicherheit nicht. Und dann fängt es an, dass sie erste Symptome zeigen, auch körperliche Erschöpfung, Antriebslosigkeit, dass sie nicht konzentrieren können, dass sie ständig damit irgendwo beschäftigt sind. Dann sagen wir, ab diesem Wert, wo der Leid so stark ist, dass sie ihren Alltag nicht bewältigen können und sie diese Unruhe so stark ist, dann brauchen sie professionelle Hilfe.
Also das sind die roten Linien. Gibt es einen Unterschied zum Beispiel? Wir haben ja vorhin über Erdbeben gesprochen. Für ein Erdbeben kann keiner was. Ist das anders, wenn ich Erdbebenopfer bin oder wenn ich Opfer zum Beispiel physischer oder psychischer Gewalt durch einen Menschen werde?
Wir unterteilen schon, weil es ist ein sogenanntes Man-Made-Desaster von Menschenhand verübte Taten. Weil da stellen sich die Fragen, die Menschen auch bei sexualisierter Gewalt zum Beispiel, wieso hat mir dieser Mensch das angetan? Wir haben diese Form von Opfern, die damit nicht zurechtkommen und zu Recht auch nicht verstehen können, warum diese Tat an ihnen verübt worden ist, wie Gewalt, wie sexualisierte Gewalt, andere Dinge. Naturkatastrophen findet man eine Argumentation für sich von Gottes Hand, es ist ein Fluch oder man kann eben nichts dafür. Insofern wiegt das Trauma, das von Menschen an Menschen verübt wird, viel schwerer und dementsprechend braucht man auch dann eine andere Behandlung.
Ja, da habe ich SWR1-Hörerin Birgit Seifried aus Herrenberg, die berichtet uns, dass sie selbst emotionalen Missbrauch in ihrer Kindheit erfahren hat. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, musste aber leider die Erfahrung machen, dass viele professionelle Helfer ihr wiederholt vermittelt haben, dass bei ihr gar kein Trauma vorliegt. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Das kommt mir sehr bekannt vor. Manchmal ist es auch so, dass Diagnostik sehr schwer ist zu erfassen. Hat man nun ein Trauma, nicht Trauma? Wir erleben bei vielen Kindern, die sich erstmal, wenn sie sehr klein sind, sich an das Ereignis nicht erinnern, aber emotional reagieren, genauso wie jemand, der eine Traumastörung hat. Und früher war das in diagnostischen Kriterien so, es muss unbedingt ein Traumaereignis sein. Man muss erklären, woher das kommt. Aber Kinder können sich eben vielleicht nicht erinnern. Das hat sich in der Zwischenzeit auch geändert in der neuen Diagnostik. Und in diesem Fall würde ich sagen, eigentlich ist es völlig egal, ob man jetzt den Begriff posttraumatische Belastungsstörung nutzt oder nicht nutzt, sondern die Zuhörerin leidet und sie möchte gerne Unterstützung haben, eine professionelle Unterstützung. Und dann würde ich mit ihr in der Psychotherapie beginnen und dann schauen im Weiteren, wie weit tatsächlich das eine posttraumatische Belastung, eine Traumafolgestörung ist. Also wir sollten uns nicht so stark dann an Begrifflichkeiten orientieren und den Menschen vergessen, der die Behandlung braucht. Mhm. Und in diesem Fall würde ich dann schon eine Psychotherapie empfehlen, indem sich erstmal auch Hilfe holt.
Also egal ob Erdbebenopfer oder Vergewaltigungsopfer, Gewaltopfer, sprechen ist kann eine wichtige Therapie sein. Aber gibt es auch zu viel Therapie? Also Thomas Braun aus Heidelberg sagt, ich bin aktuell als ehemaliger Krankenpfleger. In der Psychiatrie habe ich nicht selten die Erfahrung gemacht, dass zu viel Rumwühlen in der Psyche der Betroffenen manchmal mehr Schaden anrichten kann. Wo ist da für Sie die Grenze, möchte er wissen.
Ja, es gibt den Grundsatz, man darf machen mit dem Patienten, oder Klienten machen was, nur man darf sie niemals verletzen. Und dass Menschen, die viel gelitten haben, von denen man Respekt zollen muss, aufgrund des, was sie erlebt haben, wenn sie aber uns sagen, sie können damit umgehen, sie können ihren Tag bewältigen, sie können arbeiten gehen, sie wissen schon, da ist was passiert, aber es reicht, ich kann damit umgehen, dann sage ich Hände weg davon. Wenn jemand aber selber kommt und sagt, ich bin nicht in der Lage damit umzugehen, ich brauche professionelle Hilfe, dann kriegen wir einen Auftrag. Ansonsten erlebe ich sehr häufig, dass jemand über ein traumatisches Ereignis oder über ein belastendes Ereignis spricht, dann sagt man sofort, wir müssen darüber reden. Das ist aber auch eine westliche Idee, von über alles zu sprechen. Also wir kommen aus der griechisch-römischen Kultur des Argus und wir müssen über Dinge sprechen. Wir haben aber in China, in Japan, in asiatischen Ländern, wo Harmonie und manchmal über Dinge nicht zu sprechen Selbstrehabilitation ist. Mhm. Also hier müssen wir, der Klient muss entscheiden, ob er mit uns darüber sprechen will. Und man sollte niemanden dazu zwingen, weil wir wissen auch nicht, was die Ergebnisse sind. Wenn ich mit jemandem eine Konfrontation mache, also über dieses schlimme Ereignis spreche, kann es auch sein, dass er nicht stabil genug ist und nicht verkraftet und dekompensiert. Im Worst-Case-Szenario sogar jemand zu Suizidgedanken hat.
SWR1, Leute mit Psychologe und Traumaforscher Jan Inhan Kieselhahn von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wir haben über Traumabewältigung gesprochen im Bereich Erdbeben, aber auch wenn es um physische Gewalt geht. Und da haben Sie ja eine wichtige Rolle gespielt in einem Landesaufnahmeprogramm vor knapp 10 Jahren des Landes Baden-Württemberg. Da haben Sie schwerst traumatisierte Jesidinnen, wir alle erinnern uns an diese Geschichte, Verfolgung durch den IS, schwerste Gewalttaten, Vergewaltigung, Menschenhandel und. Die haben Sie jetzt hier über 10 Jahre begleitet. Welche Erfahrungen machen Sie langfristig auch mit der Traumatherapie? Kann man so ein Trauma auch wegtherapieren?
Man kann sie sicherlich nicht wegtherapieren, sondern aber man kann ihnen gerade in Deutschland, wo eben ausreichend Sicherheit herrscht, sie müssen keine Angst haben, dass sie wieder überfallen werden oder versklavt und entführt werden, dass sie hier eine Wohnung bekommen haben, dass sie eine Hilfe, psychotherapeutische Hilfe bekommen haben. Sie haben gelernt, damit zu leben. Und sie haben gelernt, dass Deutschland eine gewisse, ihre zweite Heimat geworden ist. Und dieses Gefühl von Sicherheit hat ihnen geholfen, sich auch in der Psychotherapie auf die schwersten Erlebnisse, die sie gehabt haben, Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Entführungen, und viele, viele schlimme Dinge, die man sich gar nicht so vorstellen kann, haben trotz dessen hier ein neues Zuhause gefunden. Und durch die Hilfe der Psychotherapeuten mit unserer Organisation, dass wir sie hergebracht haben, viele haben geheiratet, haben Kinder. Wir haben 12-jährige Kinder gehabt, die gerade hier in Stuttgart studieren. Leute, die Bücher geschrieben haben, also ein starkes Empowerment, das uns zeigt, dass man auch in schwersten Traumata, wenn die Motivation da ist und sie ausreichend Hilfe bekommen, dass man damit umgehen kann. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, wir arbeiten ja mit meinem Team auch im Nordirak, in den Flüchtlingscamps, wo immer noch 300.000 Menschen erleben, da ist es viel schwieriger, weil sie einfach keine Zukunftsperspektive haben. Und für eine Traumabewältigung, auch eine Depression, ist immer der Gedanke, morgen könnte es besser sein und übermorgen vielleicht auch. Allein der Gedanke führt dazu, dass sie dann den Glauben und die Hoffnung an das Leben nicht verlieren. Und das ist die Ressource, an der wir dann arbeiten. Wenn ich mich aufgebe und keine Hoffnung an morgen habe, dann geht mein Gedächtnis automatisch zurück in das Trauma. Und das Trauma ist die Hölle, das Sie jeden Tag durchleben.
Ja, Sie haben dort im Nordirak eine Universität mitgegründet, eine Fakultät mitgegründet in Dohuk. Kommen wir mal zurück zum Erdbeben auch. Kann man diese Verläufe, also Sie zeichnen ja, dass man schon was machen kann, dass diese Verläufe langfristig dann auch positiv sind. Kann man das auch auf Erdbebenopfer und vielleicht auch auf alle anderen Traumaopfer oder Traumatisierte anwenden? Ist das eher positiv zu werden?
Also einfach gesprochen, Trauma ist möglich, dass man sie heilt. Ich sage jetzt den Begriff heilen, auch wenn er kein medizinischer Begriff ist. Mhm. Menschen können mit dem Trauma umgehen, wenn die Bedingungen dafür gut vorhanden sind. Eben ausreichend Psychotherapeuten, vielleicht Sozialarbeiter, die helfen, das soziale Umfeld, vielleicht eine stabile Familie, einen sicheren Job zu haben. Und dann kann man tatsächlich an diesem Trauma arbeiten. Man stabilisiert sie, man orientiert sie. Sie lernen Techniken in der Nacht, wie man, wenn man Albträume hat, wie man damit umgehen kann. Das heißt, die Psychotraumatologie und Traumabehandlung ist relativ fortgeschritten und wir sagen mal evidenzbasiert. Wir können nachweisen, dass es wirklich Menschen helfen kann, wieder zurück ins Leben zu führen.
Mhm. Kommen wir mal wieder zurück zu uns. Traumatisierung durch Kriege, durch Konflikte, aber vielleicht auch durch andauernde schlechte Nachrichten, Disruption in einer Gesellschaft, Bedrohung. Auch das hinterlässt tiefe Spuren. Das hat auch eine Auswirkung auf eine Gesellschaft, sowas. Wie hoch ist die einzuschätzen?
Im Augenblick sehr hoch einzuschätzen, weil wir in einer globalen Welt leben, in dem Autokraten das Sagen haben, zumindest medial uns sagen, wie wir zu leben haben, dass Deals mehr zählen als Wertschätzung und Würde eines Menschen. Und das führt zu einer erheblichen Unsicherheit, wenn wir dann noch die Bilder der Kriege weltweit ansehen, die jeden Tag über die sozialen Medien laufen, über Fernsehen laufen, dass vor allem Kinder und Jugendliche dieses nicht einordnen, überschüttet sind von Reizen, die dann irgendwann mal auch Ängste entwickeln, Unsicherheiten entwickeln. Und bei den Erwachsenen führt das einfach zu einer Spaltung dieser Gesellschaft. Man sehnt sich nach Sicherheit und diese Sehnsucht nach Sicherheit führt dazu, dass man sich plötzlich irgendwelchen Ideologien erfüllt oder irgendwelche Mythen, die man entwickelt, die an die Unsicherheit vortäuschen, aber nicht Wirklichkeit Unsicherheit vorhanden ist. In der konsumierten Welt Europa haben wir das einzigartige Geschenk in der Menschheitsgeschichte, dass etwa seit 70 Jahren das Projekt Demokratie funktioniert. Aber im Augenblick sehen wir die Gefahr, dass Menschen nicht mehr daran glauben, dass diese Demokratie wichtig ist. Und sie kann dazu führen, dass Menschen unsicher werden und auch traumatisiert werden.
Ja, schreibt uns auch Hans Pflaumbaum aus Hockenheim. Der schreibt, sind Ängste nicht auch unserem Wohlstand geschuldet? Warum erkennen die Menschen nicht, dass Politiker mit ihren Ängsten spielen? Also ich denke, da sollte man wachsam sein. Glauben Sie, dass man Ihre Kompetenz in Zukunft noch mehr brauchen wird, aufgrund dessen, dass auch bei uns durch die Entwicklungen immer mehr Traumata entstehen?
Wir müssen sicherlich viel stärker in die Öffentlichkeit und erklären, dass Traumata nicht nur ein klinisches Problem ist, indem es ein Thema ist zwischen Patient und dem Arzt oder Therapeut, sondern Trauma und Gewalt kommt aus mitten der Gesellschaft. Und dies ist ein politisches Thema, dass wir den Menschen mehr Zuversicht, mehr das Gefühl haben, dass hier alles in Ordnung ist. Und da spielt die Gesellschaft, aber auch die Politik eine wichtige Rolle.
Danke für dieses sehr interessante Gespräch. Das war sicher nicht unser letztes. Jan-Elan Kieselan in SWR 1, Leute. Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.